Guten Morgen und Alaaf zu unserer Karnevalssendung mit der bergische jungen Diakon Willibert Pauls. Mit ihm werde ich mich die nächste Stunde über Ernstes und Nicht-so-Ernstes unterhalten. Diakon Pauls ist uns aus der Hochburg des Karnevals, nämlich aus Köln, zugeschaltet. Ich begrüße ganz herzlich den Büttenclown Diakon Willibert Pauls. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott und Alaaf an alle Hörerinnen und Hörer hier aus der Karnevalshochburg in Köln. An Radio Horeb ab ins Süddeutsche, wunderbar, herrlich.
Wie ist denn bei Ihnen die Stimmung in Köln?
Ja, das kann man sich ja denken. Ich meine, also der höchste Tag war natürlich gestern, also das war quasi, was in der Kirche Ostern ist, das ist ja in Köln, Rosenmontag fällt ja Ostern, Weihnachten, Pfingsten, alles zusammen, aber auch der Dienstag, jetzt sind in den Fädels, hier sind die Züge, die Leute sind bekloppt, Jack wie immer, alles steht auf dem Kopf. Also ein wirklicher Fastelorven, Fastenabend am letzten Tag vor der Fastenzeit. Aschermittwoch ist alles vorbei, aber dann geht es nochmal ganz hoch mit der Lebensfreude.
Und Sie haben bestimmt auch noch Pläne, wo Sie heute Abend sind, oder?
Ja, ja, klar. Also in einer langen und sehr, sehr, sehr anstrengenden Zeit, obwohl die diesjährige Session war ja sehr kurz. Aber wenn man so ungefähr 250 Auftritte innerhalb von 4 Wochen absolvieren muss, kommt einem das vor wie eine halbe Ewigkeit. Und trotzdem ist noch nicht alles vorbei. Heute Abend traditionell der letzte Auftritt in Monheim. Das ist so der rheinische Gazastreifen zwischen Köln und Düsseldorf.
Monheim wird das Monheim. Doch genannt, genau. Nee,
ja, das ist je nachdem, wo man ist. Wir sagen Monheim, wie Mondkuchen. Das ist also zwischen Köln und Düsseldorf, also der rheinische Gazastreifen. Und da ist traditionell immer mein letzter Auftritt. Und dann sinke ich da nieder, danke Gott, dass ich es geschafft habe.
Diakon Pauls, es gibt sicherlich viele Hörer, die Sie nicht kennen und noch nie Ihren Namen gehört haben. Das müssen wir jetzt sofort ändern. Frage 1, was sagen Sie über Ihr Spiegelbild?
Was sage ich über mich selbst? Also, die Daten sind ja schnell abgebucht. 1954 geboren, katholischer Diakon, verheiratet, eine Tochter. Die Gemeinden, die aus 8 Gemeinden zusammengelegt worden sind, also das heißt 8 Kirchen zu betreuen, allerdings nebenberuflich. Hauptberuflich bin ich Kabarettist und eben Karnevalist. Und ja, was sage ich sonst noch über mich? Ich bin von Gott gesegnet mit dem Talent der Schauspielkunst und des Humors. Ich bin unheilbar katholisch, sage ich immer. Ich bin fromm.
Oh, das hören wir gerne.
Ja, ich bin fromm, versuche es zu sein, weil meine ganze Sehnsucht ist in der Sehnsucht nach Gott, nach der Religion. Und gleichzeitig liebe ich das Leben. Wie man in Köln so schön singt, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben immer Durst. So könnte ich mich selber beschreiben.
Eigentlich wollten Sie ja mal Priester werden. Wie kam denn das?
Ja, weil ich aus einer sehr katholischen Familie komme und meine Heimatstadt Wipperfürth, die wurde früher genannt Klein-Nazareth. So schwarz und katholisch ist Wipperfürth. Und da ist es natürlich im Spiegel der Zeit schon reduziert, aber ist es eigentlich immer noch. Und meine Mama war so fromm, ich habe mir gesagt, Mama, eines Tages betest du dich durch den Himmel durch. Ja, so fromm war die. Und das hat mich natürlich geprägt und ich hatte das Glück, gute Priester kennenzulernen. Mein Kaplan war der Katalysator meiner Pubertät, sage ich immer. Der hat mich quasi auch entgiftet, denn natürlich eine starke Frömmigkeit kann natürlich auch hingehen zu Skrupulanz und so weiter. Und das ist natürlich Gift und der hat mich befreit. Und guter Priester, gutes Elternhaus, katholische Sehnsucht entfacht. Und ich wollte Priester werden schon als Kind, als ich den Priester, das war ja noch Vorkonziliäre, also ich sag jetzt mal, schöne Liturgie. Und das ist ja wie ein Theater, Theatrum Sacrum, der alte Ausdruck für Liturgie. Den sah ich den Priester da vorne und dann sah ich, Mama, ich will Priester werden. Ja, und dann ein paar Tage später war ich mit der Mama im Zirkus und sah den Clown und sag ich, Mama, ich will Clown werden. Ja, jetzt hatte ich natürlich ein Problem. Priesterberuf, Ausbildung angefangen, aber ich sage mal scherzhaft, ich wollte Priester werden, aber meine Hormone wollten nicht. Und dann habe ich also das eben gelassen. Aber ich habe eben erkannt, wenn ich Priester geworden wäre, wäre ich kein glücklicher Priester geworden. Es gibt nichts Schlimmeres als unglückliche Priester. Und deshalb der Diakon, eine ideale Lösung der katholischen Kirche, das ist ja eine Mischung aus beiden. Also ich darf am Altar stehen, ich darf das Wort Gottes verkünden, ich darf predigen, das ist ja nun mal meine Stärke, das Wort. Das hören Sie ja zurzeit gerade, ich höre ja gar nicht mehr auf zu reden. Und ja, und gleichzeitig eben auf der Bühne Clown, Kabarettist, das ist wunderbar.
Ja, und in der Bütt, da stehen Sie ja jetzt schon seit 30 Jahren. Und als Diakon waren Sie oder sind Sie im Auftrag des Herrn tätig? Und heute könnte man sagen, im Auftrag des Karnevals oder immer noch im Auftrag des Herrn?
Das hört nie auf. Das ist ja klar. Man kann ja, sagen Sie meine Mutter, Sie sind also jetzt erstmal mal ein paar Jahre keine Mutter und dann werden Sie es wieder. Wenn man solch einen Beruf wie den Priesterberuf oder den geistlichen, ich bin ja nun mal gültig geweiht, ne?
Und auch noch nicht entweiht.
Nein. Nach der Ordnung des Melchisedek kriegt man das nie mehr ab. Und wenn man den Beruf ernst nimmt und auch die Berufung, dann ist das ja auch eine Prägung. Man kann vielleicht innerlich abfallen vom Glauben, aber und dann ist das natürlich mit solch einem Beruf dann auch gegessen. Da ich aber, Gott sei Dank, meinen Glauben nach wie vor mit meinem ganzen Herzen habe, suche, versuche zu leben, bleib ich, egal wo ich bin, auch immer der Diakon.
Wie werden Sie denn in den Festsälen empfangen?
Mit einem Lied, Tochter Sion, fast jeder Saal, 99% der Säle und der Bands in den Sälen wissen, jetzt kommt der Diakon, zwar als Clown mit Pappnase, schwarzem Huhn und so weiter, und Bollerbutze, aber die wissen, es ist der Diakon und die intonieren Tochter Sion, ja. Und der ganze Saal singt mit. Das ist aber typisch rheinisch. Diese Mischung aus, das ist ja ein Weihnachtslied, ne? Diese Mischung aus Weihnachten, Karneval, was quasi ineinander fällt. Der Jürgen Becker, mein Freund, sagt immer, Weihnachten ist schön. Ja, aber in der Session stört es. Aber der Kölner hat da überhaupt kein Problem, das zu mischen. Es ist ja auch interessanterweise, Weihnachten, Inkarnation und Karneval steckt in beidem das Wort Fleisch drin. Karne, Wale, Fleisch ade, also vor der Fastenzeit, danach ist Fleisch ade und Inkarnation, das Wort ist Fleisch geworden. Das ist ja nicht umsonst, dass wir die einzige Religion sind, wo das göttliche Mensch geworden ist. Fleisch, das Wunder aller Wunder. Und deshalb ist auch mancher Vorwurf, der gesagt wird, ja, aber das darf man nicht mischen. Also diese Fleischeslust, was das ja auch im Karneval ist, ist ja ein sinnliches Fest, das gehört nicht in die Religion, das muss man trennen. Das ist natürlich Unsinn, weil Gott selber ist Fleisch geworden, natürlich außer der Sünde, aber er ist Fleisch geworden. Ja, das ist also, das dürfen wir nicht aus dem Kopf lassen, dass die Sinnlichkeit auch in unsere katholische Religion gehört. Leibfeindlich zu sein, das ist alles Mögliche meinetwegen, kalvinistisch oder ketzerisch, die Katharer haben das gemacht, aber ist eins bestimmt nicht katholisch. Wenn katholisch leibfeindlich ist, haben wir was missverstanden.
Obwohl uns das ja immer vorgeworfen wird, ne? Wir seien leibfeindlich, aber ja, viele scheinen nicht die Schriften gelesen zu haben.
Das haben uns die Protestanten eingebrockt. Das wird immer verwechselt. Beziehungsweise Luther war ja auch nicht leibfeindlich, aber Calvin, Zwingli, das war ja furchtbar. Und da kam diese Leibfeindlichkeit ins Christentum eigentlich erst rein. Und man wirft es uns immer vor, dabei sind wir gar nicht.
Aber lassen Sie uns trotzdem nochmal bei diesem ernsten und doch auch spaßigen Thema, nämlich schöne Körper bleiben, dem Leib. Im Karneval sieht man immer, immer mehr nackte Haut. Was sagen Sie denn zu der Entwicklung des Karnevals und der Züge?
Ja, also, das ist natürlich ein sensibles Thema. Einerseits gehört die Erotik in die Religion rein. Und wenn man die raushaben will, geht man auf einen ganz gefährlichen Weg. Der Franzose sagt, qui veut faire l'ange fait la bête. Wer einen Engel erzwingen will, der schafft ein Monster. Das heißt, wenn ich also ganz verkniffen und schon halb neurotisch das bekämpfe, mache ich was falsch. Auch unter dem Aspekt der Religion. Allerdings gibt es auch ganz schnell Geschmacklosigkeit. Und es gibt nichts Unerotischeres als platte Nacktheit, ja. Wenn Sie in die Sauna gehen oder was weiß ich, am Nacktbadestrand, Das ist ja nach sowas von gähnend langweilig. Nichts ist erotischer als ein verhüllter Körper. Das hatte Christus schon erkannt. Deshalb verhüllt er die Gebäude und dann wären sie erst interessant. Wenn man also mit derber, platter Nacktheit im Karneval rumläuft, ist das überhaupt nicht gut. Und was mich aber am meisten stört, werden Ihre Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch unterstützen, ist, wenn Ordensgewänder, also zum Beispiel die guten Nonnen, wenn die im Karneval als Kostüm missbraucht werden, das finde ich geschmacklos, kann man nicht verbieten. Wenn man es verbietet, macht man es erst recht interessant. Aber ich sage ganz deutlich, das ist geschmacklos.
Früher waren Sie noch eine Ausnahme und vielleicht hat der eine oder andere damit ausgedrückt, was in seinem Herzen vor sich geht. Aber heutzutage in der Tat hängen diese Kostüme auch schon auf der Stange, wo man Karnevalskostüme kaufen kann und sind ein Massenartikel geworden und damit in der Tat geschmacklos.
Ja, genau. Und also grundsätzlich schon. Ich weiß, dass ein Mönch ist zum Beispiel der Barnabas, der Blecken macht. Ja, das ist ja auch ein Mönch. Aber da begreift jeder, der spielt jetzt eine Rolle, eben das wie des Beichtvaters oder auch der Ankläger, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Aber die Jugendlichen vor allen Dingen, die im Nonnenkostüm rumlaufen, dann eine Flasche Schnaps in der Hand oder das weiß ich, oder ein Bier, die haben natürlich diese Tiefe nicht und dann wird's geschmacklos. Also natürlich nur in diesem Rahmen missfällt mir das. Ne?
Und wird dann der bergische Jung, der vorher Witze gemacht hat in der Bütt, dann auch ganz ernst kurz nach einem Auftritt, wenn er dann Jugendliche sieht oder halten Sie sich da zurück?
Also ich bin, es ist immer sehr, sehr problematisch, Moral zu predigen und sagen, hör mal, das darfst du nicht mit dem Finger, ne? Das muss man viel sublimer machen.
Wie zum machen
Beispiel
Sie
durch,
das?
Ja, zum Beispiel jetzt durch so ein Radio-Interview oder wenn ich in der Zeitung interviewt werde, dann sage ich dazu meine Meinung. Ich würde einschreiten, wenn jemand demonstrativ im Nonnenkostüm sich daneben benimmt. Aber aber auch selbst da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht den Oberlehrer spielt. Einschreiten in dem Sinne, oberlehrerhaft tue ich dann nicht. Ich sage nur meine Meinung.
Nun sind Sie verheiratet, Sie haben eine Tochter und sind denn Ihre Familie, Ihre beiden Frauen auch, haben die karnevalistisches, kabarettistisches Blut in den Adern?
Also, einen Rheinländer, einen katholischen Rheinländer zu finden, der nichts mit dem Karneval zu tun hat, also eher finden Sie, glaube ich, einen Protestanten im Vatikan. Und das gibt's. Ich kenne kaum Leute, die im Rheinland, die nicht die Karneval ablehnen. Das gibt es gar nicht. Und geerbt hat meine Tochter das Kabarettistische, das Schauspielerische von ihrem Papa. Gott sei Dank. Franziska liebt den Karneval auch nicht.
Jetzt haben wir ja schon von Ihnen gehört, dass Sie bis zu 250 Auftritte in vier Wochen hatten.
Ja.
Heute Abend noch einer oder vielleicht sogar heute Nachmittag nach der Sendung. Und die Karnevalszeit, das wissen wir, beginnt am 11.11. Punkt 11.11 Uhr. Auch damals, als ich in Bonn gearbeitet habe, ist dann regelmäßig jemand mit Krapfen rumgegangen. Spätestens, wenn jeder eine weiße Pudernase hatte, wusste man, jetzt hat die karnevalistische Zeit begonnen. Aber das sind ja dann nur 3-4 Monate im Jahr. Was machen Sie denn den Rest?
Also das war so, bis vor einem Jahr war ich hauptberuflich Diakon. Also richtig bei der Kirche angestellt, eben als hauptberuflicher Diakon, nach Studium, Diplom und so weiter, ganz ordentlich. Und dann habe ich nebenher Karneval gemacht und das wurde natürlich immer mehr. Und dann hat irgendwann unsere Personalabteilung gesagt, Herr Paus, jetzt müssen wir uns entscheiden, was machen wir? Denn ich wurde damals schon in der Karnevalszeit vom Dienst freigestellt. Aber das geht natürlich auf Dauer nicht, dass ich hauptberuflich bezahlt werde, auch als Diakon, bin aber die Hälfte der Zeit nicht in der Pferei, sondern auf irgendeinem Saal, ja, auf irgendeiner Bühne in einem rheinischen Saal. So haben wir das gedreht. Ich bin jetzt hauptberuflich Kabarettist und Karnevalist, mache natürlich mit ganzem Herzen weiter auch meinen Dienst in der Kirche, wird nur davon nicht mehr bezahlt. Das ist aber auch real. Von daher bin ich ja auch nicht mehr dienstverpflichtet. Die übrige Zeit gehe ich auf Kabarettbühnen oder ich habe also ein richtiges Programm, ein zweistündiges Programm von der unglaublichen Leichtigkeit der Religion, heißt das Kirche, Kölsch, Karneval, von der unglaublichen Leichtigkeit der Religion. Gehe ich also auf Kabarettbühnen, fülle auch die Sälen, läuft unheimlich gut, dann natürlich auch auf Firmenfeier oder auf Schiff, dann ist natürlich wie bei Kreuzfahrten, eben was so ein Kabarettist und Karnevalist macht, ja, und Schützenfeste etc. etc.
Und gibt's Grenzen oder überqueren Sie auch mal den Weißwurst-Äquator?
Natürlich überquere ich. Ich war, lassen Sie mich nicht lügen, wie der Rheinländer sagt, vor ein paar Monaten in Garmisch-Partenkirchen bei einer großen Firmenfeier, 2000 Leute im Saal, Kongresssaal, und habe da mit der Pappnase einen schönen Abend gemacht.
Klasse. Als Diakonin unterstehen Sie ja letztendlich auch dem Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner. Mhm. Für viele ist er ja nicht gerade so eine Humorbombe.
Schön gesagt, ja.
Anders als der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, der sich ja auch schon mal in die Bütt traut.
Ja, klar.
Ja, hat ihm denn da sehr das Herz geblutet, als er Sie freigestellt hat, so völlig
Nein.
für die Bütt und für die
Überhaupt
Bühne?
Nicht. Überhaupt nicht. Also, es gibt schon Leute, die das nicht gut finden, was ich mache, und sagen, das geht zu weit. Ein Geistlicher in der sündigen Welt des Karnevals, ja, ne, das gehört sich nicht. Natürlich wird im Karneval gesündigt. Ich sage immer, wenn die Leidenschaft zur Tür reinkommt, rettet sich der Verstand aus dem Fenster. Mm. Das ist so, ne? Der Blöde ist eben, am nächsten Morgen klingelt, steht der Verstand vor der Tür, will wieder rein. Unser lieber Kardinal, der kommt ja nun mal aus Schlesien, und das hängt wirklich mit der Mentalität zusammen. Unser Kardinal Lehmann ist ein Mensa-Bub, durch und durch, ja, und von daher hat er mit der Muttermilch schon aufgesogen, diese Art von Humor. Unser Kanalmeister, ne? unser Kanalmeister, der Kardinal Meißner, ist durch und durch auch ein humorvoller Mensch, weil er einfach katholisch ist. Ein Katholik, der nicht neurotisch ist, ja, der weiß, dass der Humor eine Erscheinungsform der Religion ist, sagt ja schon Pater Braun. Humor ist nichts anderes als eine Erscheinungsform der Religion. Nur wer über den Dingen steht, kann sie belächeln. Wenn du ein religiöser Mensch bist, stehst du über den Dingen. Du betrachtest alles letztendlich von der Position, dass diese Welt zwar wichtig ist, natürlich, aber nicht alles. Mhm. Diese Welt ist nicht alles. Sie ist eine Station auf dem spannenden Weg unserer Existenz. Und irgendwann, wie unser wunderbarer Papst sagt, irgendwann nach unserem Tod werden wir eintauchen in den Ozean der unendlichen Liebe und wo kein Gestern, kein Heute und so weiter ist. Das ist unser Ziel, unsere Heimat ist der Himmel, und weil wir das wissen, können wir auch aus der Position des Himmels gucken. Das heißt, diese Welt, wir können drüber stehen, und damit verliert sie manchmal ihre zum Verzweifeln führenden Schrecken, ja, von Not und Elend und so weiter. Wenn ich diese Welt nur habe, ja, dann ist es wirklich furchtbar, ja, weil da gibt es ja nur diese Welt, ja, mit all ihrer Not und Elend, die sie hat. Wenn unsere Heimat aber der Himmel ist, können wir drüber stehen und können von daher heiter sein und leicht. Und selbst in schweren Notzeiten können wir heiter und leicht sein. Und da unser Kardinal ein tief frommer Mann ist, hat er auch diese Leichtigkeit. Wenn sie auch als Schlesier, wenn er sie auch gut verstecken kann als Schlesier, ja. Aber das hängt mit seiner Geschichte zusammen. In Schlesien gab es kein Karneval.
Jetzt wollen wir noch wissen, verlässt denn Kardinal Meißner Köln in der fünften Jahreszeit?
Nein, der flüchtet nicht. Ein Mann flieht nicht. Der Kardinal, den sehe ich sogar öfters auf bestimmten Karnevalssitzungen, Benefiz, wo er Schirmherr ist, und da geht er auch aus sich raus. Ne? Ansonsten geht er nicht auf Karnevalssitzung, ist ja auch zu verstehen.
Ja.
Wenn ein Kardinal, angenommen, der wäre auf der Karnevalssitzung, die ganzen Reporter und so weiter würden nicht auf die Bühne gucken, sondern nur, wie reagiert Kardinal Meißner? Jetzt kommt da so eine Tanzgruppe, die Mädchen mit kurzen, knappen Röcken schwingen ihre Beine. Was macht Kardinal Meißner? Alle Kameras würden nur auf ihn gucken. Wenn er jetzt die Augen wegdreht, sagen sie, oh klar, katholischer Kardinal, verklemmt, bist doch den aus. Wenn er interessiert, den hübschen Mädchen zukommt, werden sie alle schreiben, ach guck mal da, der Kardinal, ne? Guckt sich die hübschen Mädchen an. Also, kann man ja verstehen. Deshalb, er geht nicht in den Karnevalstrubel, aber er flieht auch nicht.
Gut. Und ob Sie doch mal ab und zu einen auf die Mütze bekommen oder ob das nur Gerüchte sind, das werden Sie uns gleich verraten. Willkommen im Programm von Radio Horeb. Von der Theologie des Humors sprechen wir heute mit Diakon Willibert Pauls, dem Bergischen Jung, dem Büttenclown aus Köln. Ja, Gerüchte sagen, dass es ab und zu doch mal einen auf die Mütze gibt aus dem Ordinariat. Jetzt wollen wir es natürlich von Ihnen brandaktuell und persönlich wissen, ob das stimmt.
Nein, das sind wirklich Gerüchte. Ich habe, was schon stimmt, ist, dass bis vor 2 Jahren, glaube ich, seitdem interessanterweise gar nicht mehr, also bis vor 2, 3 Jahren kamen jedes Jahr mindestens 1 Dutzend bitterböse Beschwerdebriefe von erschrockenen Gläubigen an den Kardinal, ans Ordinariat, über mich. Und da muss natürlich, ist ja immer, wenn es nicht anonym ist, muss also das Ordinariat auch der Beschwerde nachgehen. Das heißt, dann haben sie mich vorgeladen oder haben nachgefragt, was war denn da, sind Beschwerdebriefe gekommen.
Also ich habe gehört, dass Sie frauenfeindliche Witze erzählen.
Ja, Quatsch.
Ja, das wollen wir jetzt mal selbst beurteilen.
Ja. Jetzt muss ich aber überlegen, ob ich überhaupt frauenfeindliche Witze habe. Nein, es gibt so einen, da kommt ein Mann nach Hause und findet also vor, dass er im Lotto gewonnen hat, ja, und dann hüpft er durch die Küche und sagt, ich bin Millionär, ich bin mehrfacher Millionär, hurra, 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 er braucht jetzt nicht mehr arbeiten, geht zu seinem Chef, bevor er überhaupt was sagen kann und kündigen will, sagt der Chef, tut mir leid, ich habe eine Nachricht für Sie, unsere Firma wird verschlankt, wir müssen Sie entlassen, aber regen Sie sich nicht auf, Sie kriegen also alle eine sehr, sehr hohe Abfindung. Und er sagt, alles klar, der läuft nach Hause, ne, und sagt, ich bin mehrere Millionär geworden, ich habe die tollste Abfindung an Geld in der Firma bekommen. Kommt nach Hause, liegt da auf dem Tisch ein Zettel von seiner Frau, und da steht drauf, ich bin es leid, ich verlasse dich, mich siehst du nie wieder. Stellte sich hin, hielt die Augen zum Himmel und sagt, also wenn es einmal läuft, dann läuft es aber auch. Aber wenn das frauenfeindlich ist, dann weiß ich es nicht. Aber der allererste Brief, der Beschwerdebrief, kam ja tatsächlich aus München. Das werde ich nie vergessen. Also ich 96 war ich ja zum ersten Mal in der Fernsehsitzung und bin dann also freudestrahlend nach Hause gekommen, herrlich, du warst in der Fernsehsitzung, und krieg vom Ordinariat eine Anfrage oder eine Mitteilung, sie hätten aus München eine Anzeige bekommen wegen Blasphemie. Jetzt kann ich den Witz ja mal erzählen, dann sollen die Hörerinnen und Hörer mal entscheiden, ob das blasphemisch war, gotteslästerlich. Ich hatte gesagt, der Dompropst im Kölner Dom hatte vor, eine besondere Predigt zu halten, mal was ganz Besonderes. Jetzt war diese nächste Predigt Pfingsten, es hatte sich überlegt, was könntest du Pfingsten mal was ganz Besonderes machen? Also überlegte sich Pfingsten, Fest des Heiligen Geistes, Heiliger Geist wird dargestellt als Taube, da haben wir doch, da hat er sich eine Taube besorgt, eine lebendige Taube, dem Kirchenküster die Taube in die Hand gedrückt und hat gesagt, Herr Müller, wenn ich in meiner Predigt an die Stelle gelange, der Heilige Geist möge erscheinen, dann lassen Sie die Taube in den Dom flattern. Ja, selbstverständlich. Gut, er kommt an die Stelle, der Heilige Geist möge erscheinen. Nix, keine Taube zu sehen. Ja, wird er nervös und sagt nochmal lauter, hallo, der Heilige Geist möge erscheinen. Geht die Tür von der Sakristei auf. Der Küster kommt in den Dom und brüllt, er kann nicht kommen, die Katze hat ihn gefressen. Ja, bitte, wenn das schon gotteslästerlich ist, dann weiß ich es nicht. Aber das haben auch nur, ich könnte jetzt den Namen des Mannes nennen, ja, der das geschrieben hat, mache ich aber nicht, aber eben dieser Mann aus München, der fand das gotteslästerlich. Hm. Aber weder der Kardinal noch der Generalfakir, der Generalvikar oder sonst noch irgendjemand aus dem Ordinariat fand das schlimm, und es hat noch nie eine ernsthafte Ermahnung seitens des Ordinariats über den Herrn Diakon gegeben, obwohl ich auch manchmal grobe Witze erzähle. Aber das gehört dazu, erinnern Sie sich dran. Qui veut faire l'ange fait la bête. Wer einen Engel erzwingen will, der erschafft ein Monster. Das heißt, eine gewisse Lockerheit und Leichtigkeit ist erlaubt.
Da sind wir auch schon beim Nächsten, was ich Sie fragen wollte, nämlich im Fernsehen und in den Hochburgen des Karnevals, da jagt er jetzt gerade eine Karnevalssitzung die nächste, und dabei wird allerhand in der Bütt zum Besten gegeben. Politiker und Menschen des öffentlichen Lebens müssen auch mal einen Schlag unter die Gürtellinie dabei einstecken. Und in der Bibel ist gleich im ersten Psalm zu lesen: Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt. Wie weit dürfen wir denn jetzt gehen mit dem Witzeln und Spötteln und Kritisieren im Karneval? Ja,
das entscheidende Wort ist in der Mitte. Frevler, Spötter, Sünder. Jetzt gehören wir dahin. Was ist Sünde? Sünde, jetzt kommt der Theologe in mich durch, ist immer, kommt ja von absondern, von abspalten. Der Apostel Paulus sagt, die Ursünde ist der Tod. Also, das Gegenteil von Gott, das ist Sünde. Tod ist das Gegenteil von Gott. Tod und Teufel, das ist das Gegenteil von Gott. Also immer, wenn wir uns von Gott abwenden. Was aber ist, wie sollen wir Gott begreifen? Wir können Gott ja nicht begreifen. Wenn wir Gott begreifen könnten, wäre es der nachhaltigste Beweis seiner Nicht-Existenz. Ja? Gott ist so unendlich im Geheimnis, unendlich der jenseits aller Vorstellungskraft, dass wir ihn nicht vorstellen können. Deshalb ist für mich das Christentum die wahre Religion, weil ein Mensch kann niemals uns Gott näher bringen. Auch kein Prophet in dem tiefsten Sinne. Sondern Gott selber kann das nur tun, wenn Gott Mensch wird. Also er hat sich selber ins Bild gegeben. Aber um darauf zurückzukommen, der konservative, sehr konservative, aber geniale Theologe Hans Urs von Balthasar hat Folgendes gesagt. Wenn ihr eine Ahnung von Gott haben wollt, fragt nicht die Theologen, fragt die Verliebten. Ja? Mhm. Also Gott ist die Liebe, Deus Caritas est, die erste Enzyklika unseres Papstes. Wenn wir überhaupt eine Ahnung, also wir können ihn nicht begreifen, aber wenn wir eine Ahnung von Gott haben wollen, sind Sie noch da?
Ja, natürlich.
Weil irgendwie habe ich hier ein anderes Geräusch. Also wenn wir eine Ahnung von Gott haben wollen, dann nur, dass wir sagen, er ist die Liebe. Das heißt, übertragen. Spott ist nur dann schlimm, wenn er der Liebe widerspricht. Frevel, Witze und so weiter sind nur dann sündig und schlimm, wenn sie die Liebe zerstören. Das Spiel mit der Erotik, auch im Karneval, ist nur dann schlimm. Ich darf Mädchen in den Arm nehmen, Bützen und so weiter, wenn sie zerstörerisch sind, wenn sie die Liebe zerstören. Das ist das Maß aller Dinge. Und dann muss ich gucken, ist das, was ich da sage, zerstört es eine Seele? Zerstört es einen Menschen? Ich sage immer, es gibt immer nur einen Moralsatz, den ich im Karneval sage. Das einzig Schöne an einem Seitensprung ist der Anlauf. Also anlaufen, okay, mit dem Spiel der Erotik darfst du ruhig bützen, in den Arm nehmen, schunkeln, ja, aber springen nicht, weil es eine andere Beziehung zerstört. Das ist immer das Maß, wo ich mein Verhalten dran messe.
Jetzt kommen wir aber gleich zur nächsten Frage. Es steht ja in den 10 Geboten, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Die Erotik, Sie sagen, wir dürfen zum Sprung ansetzen.
Ja, das ist ja schon Begehren. Also von daher ist das ist ja natürlich eine hochinteressante Frage und ist schon millionenfach diskutiert worden von Theologen, von frommen Menschen und so weiter. Wie gehe ich mit solchen klaren Ansagen aus? Steht auch in der Bibel, gerade in diesem Zusammenhang, wenn dein Auge begehrt und sündigt, reiß es raus. Wenn deine Hand sündigt, hack sie ab. Denn es ist besser, ohne Auge und blind ins Himmelreich einzugehen und so weiter, kennen wir alle. Wenn ich das jetzt wortwörtlich nehme, dann wären 100% aller Männer zumindest blind. Alle hätten wir schon unser Auge rausreißen müssen. Das ist natürlich klar. Also die armen fundamentalistischen Bibelausleger, die kommen dadurch in unglaubliche Schwierigkeiten. Daher kommt das verdrehte Auge, ja. Verdrehten Augen sind aber auch ein Anzeichen von Neurose. Also, ich sehe das auf dem Hintergrund der Zeit Jesu. Und es ist ja heute noch so, in den arabisch-muslimischen Ländern, dass im Grunde genommen eine unglaubliche Frauenverachtung ist. Das wissen Sie selber. Wenn man heute noch also sich in den arabischen Ländern von seiner Frau scheiden lassen will, ja, dann sagt man dreimal, ich verlasse dich oder ich verstoße dich, ich verstoße dich, ich verstoße dich. War auch noch auch zur Zeit Jesu. Sie wissen, dass zur Zeit Jesu die Frau weniger wert war als ein Esel. Ja, die gehörte zum Besitz des Mannes. Und wenn man die Ehe brach, dann hatte man den Besitz des Mannes verletzt und so weiter. Jetzt müssen Sie auf dem Hintergrund sehen, ja, dass Jesus sagt, ihr Heuchler, ja, ihr Heuchler, wie geht ihr mit diesem Gebot des Ehebruchs um, ja? Wie geht ihr damit um? Ich sage euch, sogar wenn ihr schon begehrt habt, die Ehe gebrochen. Das heißt, im Grunde genommen ist genauso mit den Kindern. Kinder hatten überhaupt keine Rechte. Nach römischem Recht hatten Kinder keinerlei Rechte. Wenn ein Kind geboren wurde, wurde es dem Pater Familia, dem Familienvater vorgesetzt. Der hob den Daumen, dann durfte das Kind leben. Oder er senkte den Daumen, dann wurde das Kind sofort getötet. Kinder hatten null Rechte. Und deshalb nimmt Jesus ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, verwehrt es ihnen nicht. Das heißt, wir senden nehmen davon oft so ein verkitschtes Kinderbild hin. Ja, wenn Kinder in der Kirche laut sind, um den Altar rumlaufen, am Ambo hochklettern und so weiter, und der Priester wagt zu sagen, hören Sie mal, bitte, jetzt nehmen Sie mal das Kind und nehmen das zurück. Ja, aber Jesus hat doch gesagt, lasst die Kindlein zu mir kommen. Der hatte keine verkitschte Kindlichkeit gemeint, sondern er wollte den Kindern ein Recht geben. Und wenn er solche rigorosen Dinge sagt, wie mit dem Begehren und Frauen und so weiter, wollte er den Frauen das Recht geben und die Würde und das Ansehen, die sie damals nicht hatten. So sehe ich das.
Meinen Sie, Gott hat Humor? Wird im Himmel gelacht, Herr Diakon?
Also im Himmel wird mit Sicherheit gelacht, aber der brennende Dornbusch ist nicht lustig. Also von diesem Sinn her, Gott ist jenseits aller Kategorien, auch jenseits von unserem Kategorie des Humors. Wir müssen... deshalb wehre ich mich sehr dagegen, Gott ist. Da aber Jesus göttlich ist, wenn wir eine Begegnung mit Gott haben wollen, also entweder durch das Gebet, ich gebe mich in das Geheimnis Gottes rein, dass ich den Heiligen Geist anflehe, oder ich schaue auf Jesus. Da ist Gott begreiflich geworden. Und jetzt Vorstellung, war Jesus, hatte Jesus Humor. Jetzt hat er niemals in seinen Predigten, in seinen Gleichnissen in gewissem Sinne einen Witz erzählt. Geht auch nicht, weil ein Witz wirkt nur einmal, wenn man ihn das erste Mal hört. Ja? Deshalb, wenn ich also jedes dritte Jahr, weil also die Leseordnung, wenn ein Witz drin vorkommt, der würde überhaupt nicht mehr wirken, ja, weil ich kenne den ja. Aber hatte Jesus Humor? Ja, mit Sicherheit. Sie kennen alle die Stelle. Was sagen die Menschen über den Menschensohn? Und dann kommt diese schockierende, man sagt, wir wären Fresser und Säufer. Das heißt, Jesus hat sinnlich gelebt. Er hat getrunken, er hatte Spaß außer der Sünde. Das heißt, mit Sicherheit, wenn die Kritiker sagen, ihr seid Fresser und Säufer, ihr Anhänger von Christus und von Jesus, ihr Christen, dann konnten sie das natürlich nur beobachtet haben, dass die lustig zusammensaßen und bei einem Hoch die Tassen beim Wein Spaß hatten und sich natürlich Witze erzählt haben. Ja, und ich bin auch der festen Überzeugung, die haben sich in den Arm genommen. Jesus hatte Maria Magdalena am Arm, die haben geschunkelt und hatten Spaß.
gibt es für Sie einen christlich braven Humor?
Nee, also in dem Sinne, der christliche Humor ist brav im Sinne von kein... Also ein Witz lebt ja vom Tabubruch. Ja. Die Grenze ist nicht brav oder unbrav. Die Grenze ist zerstörerisch, der Liebe widersprochen oder nicht. Das ist die Grenze. Ich habe hier im Fernsehen gesagt, und der Kardinal weiß das auch und hat selber drüber gelacht. Ich habe gesagt, Kardinal Meißner hat ein Doppelbett, damit er sich auch nachts querlegen kann. Ja? Und das, weil er tut das gern, querlegen. Und da hat er Spaß dran und da hat er sich sogar darüber gefreut, weil es ja stimmt. Ne? Und er ist ja auch gerne ein Querlieger, ein Quertreiber. Und also die Grenze ist nicht brav oder unbrav, die Grenze ist, dient es der Liebe oder zerstört es, was du da sagst.
Was halten Sie von dem Sprichwort, Humor ist, wenn man trotzdem lacht?
Also es ist nur in einer Weise richtig. Also nicht trotzdem klingt immer so ein bisschen nach... Verzweiflung. Ich male aber trotzdem, ja. Ich finde keinen Ausweg und deshalb, wir haben ja immer einen Ausweg. Unser Ausweg ist Jesus Christus. Von daher gibt es im Letzten keine Situation, wo man ein Trotzdem hinsetzen müsste. Allerdings so verstanden, dass die Welt oft zum Verzweifeln ist. Das ist sie ja. Ja. Und wir lachen trotzdem im Sinne, wir setzen dem Dunklen das Licht der Sonne entgegen und das scheint auf im Lachen, dann stimmt der Satz. Ich sage immer, wenn der Mensch lacht, dann hat er eine Ahnung vom Paradies. Wenn der Mensch aus gutem Herzen lacht, dann hat er ist er leicht wie ein Engel. Deshalb werden ja Engel mit Flügeln dargestellt. Nicht, weil sie eine Art Vogel sind, da wäre ja auch Vorsprung bei der Vogelgrippe. Stell sich mal vor, die Schlagzeile 200.000 Engel gekeult. Gar nicht, ne? Nein, die Künstler haben den Engeln Flügel gegeben, weil die instinktiv wussten, wenn wir nahe am Geheimnis Gottes sind, das ist das Gegenteil von Schwermut, das ist das Gegenteil von Depression, das ist Leichtigkeit, Heiterkeit. Wie die Engel, leicht und von überfließendem Glück. Das heißt, was im Lachen passiert, ist das innerste Wesen unserer wunderbaren Religion.
Und damit schließen ja auch immer Ihre kurzen Impulse, Ihre lustigen Impulse ab bei Domradio mit den Worten: Humor ist der beste Dung.
Ja, sagt der Bergische Jung.
Genau.
Mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Das sagt alles. Ich sage, also mein richtiges Schlussgedicht ist, und Pater Braun wusste schon, Humor ist ein Teil der Religion. Nur innere Freiheit von allen Sachen befähigt uns, sie zu belachen. Der Rheinländer hätte längs im Blut, also Blut, und sät, die Hauptsache ist, et Hetz ist Jod. Die Hauptsache ist, et Herz ist Jod. Und im Jachten des Lebens ist Humor der beste Dung. Das sagt euch der Bergische Jung.
Sehr schön, da könnte man manchmal ein bisschen neidisch werden, dass wir nicht im Kölner Raum wohnen und Sie dort empfangen können. Was sind denn so Ihre aktuellen Themen, mit denen Sie sich gerade so in der Bütt beschäftigen?
Also mich nicht empfangen, dass man kann, wer Internet hat, der kann da schon mich empfangen und wenn Sie es einmal hören, jetzt muss ich mal zur Konkurrenz gehen, also Domradio, www.domradio.de, bin ich jeden Samstag um 11.11 Uhr zu hören, über Satellit, über Internet und so weiter. Da mache ich, was ich gerade mit Ihnen gemacht habe, in Kurzform. Und ich weiß nicht, vielleicht haben auch zufällig in eurem Bereich die WDR Fernsehen gesehen. Da war ich ja am Sonntag und am Karnevalsfreitag zu sehen mit einem einstündigen Film. Und ich habe nie feste Themen. Also gut, jetzt besonderes Thema ist bei uns das Domfenster, was der Kardinal ja nicht leiden kann.
Oh ja, da war ja ganz schön was los, ne,
genau,
im letzten Jahr.
Trotzdem im Dom ist, weil eben die rechtlichen Dinge, überhaupt die Dinge, die den Dom betreffen, regelt gar nicht der Kardinal, sondern der Dompropst. Und da hat es natürlich ein bisschen Gedöns gegeben, das kann man wunderbar verwerten in der Rede. Habe ich dieses Jahr in dieser Session gemacht und ansonsten habe ich keine besonderen Themen. Wenn mir Witze einfallen, die ich schön finde, die erzähle ich dann in einer Geschichte und reihe das aneinander in einer schön erzählten Geschichte, was man allerdings mehr sehen muss. Ich meine, Büttenreden leben sehr von der Gestik und von der Mimik.
Aber lassen Sie uns doch jetzt auch noch ein wenig teilhaben an Ihren Witzen und am Humor.
Ja, da muss ich mal überlegen, was ich da jetzt bringen kann und auch bei euch passt.
Also das mit dem Domfenster, das interessiert uns schon, weil das ist ja durch die
Presse
gegangen.
Ja, das ist visuell. Also Sie kennen vielleicht, aber ich kann es erzählen. Sie kennen vielleicht das wunderbare Kostüm hier, also hier in Köln, ist der sogenannte Lappenclown. Das heißt, das ist ein Kostüm, was nur aus bunten Flecken besteht. Über und über sät sind dann die kostümierten Jecken mit hunderten, manchmal, wenn sie sich viel Mühe gemacht haben beim Nähen, mit fast 1000 bunten Flecken. Wer das Domfenster kennt, weiß, dass der berühmte Künstler Gerhard Richter dieses Fenster gestaltet hat aus 13.000 bunten Flecken. Und es ist natürlich für den Kölner die Querverbindung klar. Und das mache ich. Ich ziehe also eine Lappenclown-Jacke an und erzähle, dass der Kardinal mich getroffen hat, ja. bei einer Veranstaltung, wo ich eben kostümiert war mit diesem Lattenclown-Kostüm. Und er klopft mir auf die Schulter, ich drehe mich rum und denke, oh Gott, da steht er, der Kardinal, ja, steht direkt hinter mir. Der hatte auch ein tolles Kostüm an, das kleine Schwarze trägt er ja das ganze Jahr, sage ich dann immer, der Sultane, das kleine Schwarze trägt er das ganze Jahr. Und dann sagt er zu mir, ach, Herr Diakon, so viel verstehe ich mittlerweile auch vom Karneval. Sie gehen dieses Jahr als Lappenclown. Und dann sage ich, ich muss Sie enttäuschen, Herr Kardinal, ich gehe als Domfenster. Und dann haben die Leute natürlich Spaß. Und so wird das ein bisschen persifliert, ja. Das mache ich. Aber das muss man irgendwie sehen, dann ist das schöner. Es ist also schwer, meine Büttenrede jetzt übers Radio rüberzubringen. Da gehört also das Bild dazu.
Geben Sie uns doch auch noch ein bisschen was zum Besten hier am Radio, dass wir auch noch was am Lachen haben hier am Karnevalsdienstag.
Ich hoffe, dass Sie auch dort bisher schon lachen konnten. Aber einen Witz baue ich ein, da kommt nämlich auch Bayern drin vor.
Ha.
Und das Fenster, weil der Kardinal sagt zu mir, erzählen Sie bloß keine Witze über Fenster. Ich sage, Kardinal, das gibt's doch gar nicht. Obwohl im Süddeutschen, da gibt's natürlich viele Witze über Fenster, weil es da das Verb Fensterln gibt. Das wissen Sie selber, ja? So kommt ein bayerischer Bursche in den Beichtstuhl und sagt zu dem Pastor, Herr Pfarrer, ich hab letztens auch der erfolgreich gefenstert. Dann sagt der Pfarrer, okay, was bei der Resi, gell? Na, was bei der Zenzi? Na, was bei der Lisa? Na, no, Herr Pfarrer, ja, warst etwa bei der Josefa? Na, war ja auch nicht. Na gut, dann bereue ich die Absolvo, jo, sieht der Junge aus, dann kommt der Kumpel und sagt, und hat der Pfarrer geschimpft? So, der das nicht, aber super neue Adressen habe ich. So, der ist doch schön. Ne? Jetzt kommen wahrscheinlich Beschwerdebriefe an Radio Horeb, wie man so etwas erzählen kann bei diesem christlichen Sender.
Sie wissen schon, dass man Radio Horeb im gesamten deutschen Raum hören kann,
ja,
dass
ja.
Wir sogar auch sehr große Erfolge haben in den neuen Bundesländern.
Ja, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, und die Armen, die müssen ja sogar heute arbeiten. Was sagen Sie denn dazu?
Oh, spar die armen Menschen. Wir haben ja, also im ganzen Rheinland werden Sie kaum eine Firma finden, die nachmittags noch am Donnerstag gearbeitet hat, also spätestens am Donnerstag.
Am Altweiberfasching,
ja,
ne?
Ja, wow. Altweiberfasching oder Viva Fastelovend, wie man bei uns sagt. Oder Rosenmontag auch nicht, da arbeitet keiner. Dienstag hier, jetzt heute Dienstag, sind doch schon die meisten wieder, sei denn, die haben Urlaub genommen. Ne?
Und werden die dann mitleidig beäugt, oder?
Ja, also, ja gut, dienstags nicht, ne? Also, weil der, wie gesagt, der Höhepunkt war Rosenmontag, aber wer Rosenmontag gefeiert hat, geht dienstags auch nicht arbeiten. Dann wird dann Urlaub genommen und dann wird dann also auch am Dienstag schon wieder weiter gefeiert und dann bis Aschermittwoch. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, die Schwüre von Treue, sie brechen entzwei von all deinen Küssen. Willst du nichts mehr wissen, wie schön es auch sei, dann ist alles vorbei. Schön, ne?
Ja, aber wir haben noch Karnevalsdienstag. Wir dürfen uns noch freuen heute. Danke dann, Diakon Pauls. Dann wollen wir Sie wieder ziehen lassen in den Karneval. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz guten Ausklang. Ade und
ja,
tschüss.
Ade und Alaaf und machen Sie gut und freuen Sie am Leben. Das Leben ist wunderbar, denn unsere Heimat ist der Himmel. Und deshalb können wir feiern und Spaß haben und glücklich sein. Wunderbar. Und denken Sie immer dran, was haben wir eine herrliche Religion. Tschüss.
Tschö. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der bergische Jungdiakon Willibert Pauls. Aus Köln war er uns zugeschaltet. Wer diese Sendung noch einmal hören möchte, der kann das tun. Einen CD-Mitschnitt bekommen Sie wie immer bei unserem CD-Dienst. Die Rufnummer 0700 7525 7525 und per Mausklick gibt's die CD auch auf www.horeb.org. Und wer gerne wissen möchte, wie und wo er Diakon Pauls hören kann, wie zum Beispiel auf Domradio, der geht einfach auch auf unsere Homepage oder ruft den Hörerservice an. Da gibt man Ihnen dann die Webseite. Noch einen fröhlichen Karnevalsdienstag wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler.